Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute zunächst mal ganz allgemein um den Begriff Entrepreneur. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das richtig ausspreche. Und bei mir zu Gast Tina Kern und sie bezeichnet sich selber als Entrepreneur oder Preneurin. Das weiß man ja nicht mehr, ob man das gendern muss oder nicht. Also, hallo Frau Kern.
Ja, hallo zusammen. Also,
wir fangen einfach mit einer Vorstellungsrunde an, dass die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Tina Kern. Ich heiße mich mittlerweile Entrepreneur ohne ihn. Das ist ein Kofferwort, zusammengesetzt aus Art wie Kunst und Preneur aus dem Unternehmertum Entrepreneur. Und das ist daraus entstanden, dass ich schon lange im Kunstbereich tätig bin und aber diesen Spagat zwischen Unternehmertum und künstlerischem Schaffen in dem Wort Künstler oder Kunsthandwerkler einfach nicht wiedergegeben gefunden habe und nenne mich seither, seit 3 Jahren eigentlich Entrepreneur.
Also für mich ist das ein neuer Begriff, aber den werden wir ja nachher im Lauf der Sendung klären. Direkt wollen wir jetzt die Katze noch nicht aus dem Sack lassen.
Na dann.
Ja, wenn Sie einfach so mal ein bisschen Ihren Werdegang erzählen. Ich meine, der Weg zur Kunst ist ja unter Umständen sehr lang.
Also bei mir war der Weg so lang nicht. Ich habe schon immer sehr gerne gemalt, gezeichnet, gebastelt, mit Textil gearbeitet. Da bin ich nämlich hängen geblieben. Ich habe in Nürtingen an der Freien Kunstakademie Kunst studiert im textilen Bereich und bin sofort an einem Webstuhl hängen geblieben. Und ja, ich kann das Jahreszahl jetzt gar nicht mehr sagen, aber da hänge ich immer noch. In meiner Werkstatt steht ein Webstuhl von Himmelbettausmaßen, so 2x2 Meter im Umfang und nach oben genauso. Passte gerade so zur Haustür rein. Und da arbeite ich gerne mit Leidenschaft, leider viel zu wenig, weil viel am Schreibtisch zu tun ist.
Also das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hat es so insgesamt das Format vom Würfel. So kann man sich so als, räumlich als Würfel vorstellen. So.
Das ist
also
richtig.
Vom Rahmen her.
Ja,
also
genau.
2 Meter Kantenlänge. Ein ganz schön großes Ding.
Ja, also ich würde jeden gerne dazu einladen, mal bei mir vorbeizuschauen. Meine Werkstatt ist in Nürtingen, so im Dunstkreis von Stuttgart. Wobei nach Ulm ist es eigentlich gerade viel leichter zu kommen und zurück. Ja, der Webstuhl, der ist richtig massiv, hat so ungefähr von der Masse her wie ein Zimmermannsstück sieht das aus. Also ich finde es immer wie ein kleines Häusle, wenn ich reingehe. Ich würde auch sagen, ich gehe rein in den Webstuhl und setze mich gar nicht dazu. Der hat nämlich nur eine Lehne, so eine sogenannte Affenschaukel. Und wenn ihr wollt, Herr Arnold will, dann beschreibe ich euch mal, wie so die Arbeit an dem Webstuhl eigentlich aussieht. Ich habe mir nämlich heute Morgen tatsächlich die Zeit genommen, mal wieder ein paar Schuss zu machen.
Ja, wer vor ein paar Wochen mal zugehört hat, die Frau Wurst hat es ja schon angedeutet, dass das gar nicht so leicht ist und Schuss, das hat mit dem Schiffchen irgend sowas zu tun. Aber ganz klar, die hat es nicht so genau erklärt. Sie sind die Fachfrau, wenn Sie es jetzt mal so, ja, möglichst plastisch erzählen, wie das funktioniert, wie man da mit dem Schiffchen durchschießt, was man da eigentlich alles machen muss. Soweit ich das damals richtig mitgekriegt habe, ist es ja auch ganz schön viel Vorbereitung, bis man überhaupt loslegen kann.
Ja, tatsächlich, also die Vorarbeiten, bis der Webstuhl eingerichtet ist, die sind sehr umfangreich. Deswegen gucke ich, dass ich da immer relativ viele Meter drauf kriege, um nicht gleich wieder von vorne anfangen zu müssen. Also so ungefähr 8 Stunden bis 12 Stunden investiere ich eigentlich in der Regel, um den überhaupt betriebsbereit zu machen. Da geht's drum, eine bestimmte Anzahl Fäden in einer bestimmten Farbfolge, je nach Entwurf, möglichst gleichmäßig auf den Webstuhl zu kriegen. Und da gibt es so bestimmte Fachbegriffe wie Kettbaum, Warenbaum, Brustbaum und so weiter. Und ja, es hat also wirklich einen richtig handwerklichen Hintergrund, ist ja eigentlich auch ein Lehrberuf. Ich selber habe das, wie gesagt, an der Kunstschule, an der Freien Kunstakademie in Nürtingen gelernt.
Wie sind Sie jetzt eigentlich auf das Weben gekommen? Ich meine, Sie haben gesagt, Sie haben diese Textilfachrichtung eingeschlagen, aber können Sie das nachvollziehen, warum Sie ausgerechnet am Webstuhl hängen geblieben sind? Es hätte ja auch eine Stickereigeschichte sein können oder weißt du, es gibt ja Haufen Zeug. Warum Weben?
Ja, also das Spannende am Weben ist tatsächlich die Konstruktion. Man muss sich vorstellen, das Textil besteht aus dünnen Garnen. Und wie kriegt man die so hin, dass sie irgendeinen sinnvollen Zusammenhalt ergeben? Das Wort Textil hat den gleichen Ursprung wie die Architektur, also von der Wurzel her. Also man ist tatsächlich schwer damit beschäftigt, ein Konstrukt zu machen, das einen Gebrauchswert hat, je nachdem, was man, das Ergebnis werden soll. Und das auch strapazierfähig ist oder eben dann optisch, ästhetisch schön, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist. Und das Spannende ist tatsächlich, wenn man den Entwurf gemacht hat und den Webstuhl eingerichtet, die ersten Schüsse, wird das überhaupt was? Also ja. Mir ist es schon einmal, nein, nicht nur einmal, ich glaube zweimal so gründlich misslungen, dass ich weinend vor dem Gerät stand. Da habe ich einfach falsche Materialauswahl getroffen und da war die ganze Mühe umsonst. Und ich muss echt sagen, also das ist, das möchte man nicht haben. Ja. Also die Zeit, die man da investiert, da muss man wirklich auch gucken, dass man mit qualitätvollem Material arbeitet. Und das ist vielleicht das Stichwort, mit dem ich gerne eigentlich weitermachen würde. Ich bin nämlich materialverliebt und vor allen Dingen in Material, das sich verweben lässt.
Ja, nach welchen Kriterien wählen Sie denn aus?
Also ich liebe Material, das Charakter hat. Dazu gehört Wolle, Leinen, manchmal auch irgendwie ein besonderes gefärbtes Material. Im Allgemeinen ist es jedenfalls Material, das auf einem besonderen Weg zu mir gefunden hat, das einen Vorbesitzer hatte, das auch eine Geschichte mitbringt. Und im Moment arbeite ich mit dem Material magnetisierte Bänder. Das sind zum Beispiel Kassettenbänder oder Tonbänder oder Videobänder. Und gerade heute Morgen habe ich den ersten Versuch gemacht mit einem Tonband, das aus dem Tonstudioarchiv vom SWR stammt. Da soll ich, darf ich, kann ich, wenn möglich, etwas weben. Und die Frage war, geht das überhaupt?
Das hört sich interessant an. Also alle, die sich so ein bisschen auch von früher her erinnern können, das ist so dieses klassische Tonband, 6,25 Millimeter breit, das weiß ich nämlich, weil ich auch immer mit dem Zeug gearbeitet habe, auf Riesenspulen drauf und dann das Weben. Oh, spannend. Ja. Haben Sie es ausprobiert? Wie geht
das? Ich habe es ausprobiert. Ich muss sagen, es war eine große Überwindung. Also ich habe das Material seit einer Woche bei mir rumliegen und ich bin ein bisschen drum rumgeschlichen, weil ich weiß, von wem das ist und warum es mir gegeben hat und was für eine Geschichte drauf ist. Meines Wissens ist es eine Reportage, und zwar die erste Reportage über irgendeinen Grand Canyon in USA. Und der Herr, der mir das gegeben hat, der hat damit den Einstieg in seinen redaktionellen Beruf genommen. Und jetzt darf dieses Material zu einem Kunstobjekt oder Kissenobjekt verarbeitet werden und soll als Geschenk überreicht werden. Und da habe ich einfach Herzklopfen.
Ja, ich meine, Grand Canyon mit Tonband, das heißt, das Ding, die Sendung muss ja dann schon vor einigen Jahren entstanden sein. Und ich meine, da, wenn man überlegt, ich weiß noch, die tragbaren Tonbandmaschinen, da hat man schon was zu schleppen gehabt. Und das dann durch den Grand Canyon, oh, Alter Vater, grüß Gott, das hat Spaß gemacht.
Ja, das Bild kannte ich jetzt nicht, dass man da auch viele Apparaturen braucht, also größere mit Sicherheit, als man heutzutage verwendet. Aber für mich ist ganz klar, der Inhalt, der auf dem Band ist, der ist mit sehr viel Mühe entstanden, und die Wertschätzung dem gegenüber, die habe ich einfach. Also ich habe einen Mordsrespekt, und das große Problem ist natürlich, ich muss das runternehmen und auch schneiden oder reißen. Also reißen ging nicht. Und wenn ich es dann in meinen Webstuhl, also in den Schützen reintue, dann muss ich es spulen. Und also es gibt schon so kleine Momente, wo ich denke, hups, also ein bisschen brutal vielleicht fast, weil ich auch ein bisschen zerstörerisch unterwegs sein muss.
Ja, das Zeug reißt ja nicht leicht. Ja, das, ich weiß das. Und auf der anderen Seite, da weiß man auch noch, woher der Begriff Schnitt oder Schneiden kommt. Man hat dann nämlich wirklich geschnitten und geklebt. Und also nicht so wie heute digital mal markieren, löschen, fertig ist es. Aber das ist schon interessantes Material.
Ja, und meine ersten Versuche jetzt heute Morgen, die sahen dann so aus, dass ich tatsächlich eben jetzt ein Stück von diesem Band auf eine Spule gespult habe. Auf dem Webstuhl selber ist Baumwolle aufgespannt, also das Trägermaterial ist schon vorhanden. Und jetzt war die Frage, wenn ich das durchschieße, also da sagt man Schuss dazu, und das anschlage, also dann eben einfach anpresse in diese Kette, die schon drauf ist, wie sieht es aus? Zerschneidet es mir nicht vielleicht sogar das Kettmaterial? Beim Spulen trage ich Handschuhe. Da habe ich nämlich die Erfahrung gemacht, dass ich mich schon auch dran schneiden kann.
Ja,
und jetzt habe ich da so ein paar so Versuche gemacht, wie das optisch rauskommt, ob es überhaupt machbar ist und was daraus werden könnte. Und es gibt so ein paar Momente, wo ich denke, ja, in die Richtung könnte es jetzt gehen. Und ich werde anschließend, wenn ich jetzt zu Hause bin, mir tatsächlich ein bisschen Skizzen machen auf dem Papier, auch mit farbigen Stiften, ob ich das vielleicht nicht noch irgendwie mit einer farbigen Garn unterstützen muss, und mich dann rücksprechen mit dem Herrn, was er denn für Vorstellungen hat.
Gut, jetzt muss ich aber ein kleines bisschen noch nachfragen, weil ganz klar, ich meine, der Hörfunkveteran in mir, der ist jetzt schon neugierig. Also Basismaterial oder so als Trägermaterial haben Sie gesagt, nehmen Sie Baumwolle. So. Ja, klar. Und dann aber auf der anderen Seite so ein klassisches Tonband, das hat ja zwei Seiten. Na, logisch, alles hat zwei Seiten. Und das eine ist so matt, ich weiß nicht, ob es in dem Fall so grau ist. Und das andere, die glänzende Seite, das ist die magnetische. Und jetzt könnt ihr mir vorstellen, dass Sie da so Muster machen. Einmal sieht man das eine vorne, einmal das andere. Wie ist es?
Da habe ich doch jetzt hier schon ganz geniale Vorschläge, was da alles mit machbar wäre. Tatsächlich war ich überrascht über diese Zweifarbigkeit, weil ich bisher mit Kassettenbändern gearbeitet habe und die sind auf beiden Seiten gleich. Da ist es völlig wurscht. Und das Problem war tatsächlich jetzt bei meinen ersten Versuchen, dass sich das Band einfach willkürlich gedreht hat. Ja, will ich das haben? Eigentlich nicht. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass es ziemlich kein schönes Bild gegeben hat und auch nicht entsprechend dem, mit dem ich drangegangen bin, nämlich das sehr sorgfältig anzugehen. Also habe ich nach jedem Schuss, den ich also so eingelegt habe, das Band so hingedreht, dass die braune Seite nach oben schaut und diese andere nach unten. Ich weiß noch nicht, ob ich das durchhalten kann. Es ist eine relativ sportliche Angelegenheit. Ich habe so eine relativ große Breite eingezogen. Gut, wenn man will, dann kriegt man alles hin. Und dann, ich sage sowieso immer, das Gerät, wenn die Leute reinkommen und in meine Werkstatt sehen und den Webstuhl sehen, dann sage ich immer, das ist mein Fitnessstudio.
Klar, das kann man schon vorstellen, was man da für Arbeit hat. Nee, das ist mir einfach so in den Sinn gekommen, dass ich gesagt habe, gut, wenn man das mit Stiften macht, dann könnte man ja im Prinzip dann irgendwelche Muster entstehen lassen, dass ich sage, okay, in dem Bereich ziehe ich jetzt die weiß nicht, ob es grau ist oder so hellbraun, keine Ahnung, das liegt am Band, oder da die dunkle, und dann kriege ich auch ein Muster rein. Also Klar, meine Naivität, aber es kann natürlich sein, dass das gar nicht geht, dass das blöd aussieht, weiß ich natürlich nicht. Muss man ausprobieren wahrscheinlich.
Das ist jetzt ganz wunderbar, weil das ist ja genau der Punkt, wo ich denke, dass ich als Künstlerin und Kunsthandwerker oder eben Entrepreneur wirklich punkten kann, weil ich kann mit dem Menschen, der mir das Band überlässt oder jemanden, der auch Ahnung davon hat, ins Gespräch treten, der kann mir Vorschläge machen. Wir können gemeinsam ein Design entwickeln und uns überlegen, was denn eigentlich tatsächlich dem Material angemessen ist.
Gut, dann haben Sie mir vorher gerade so ein kleines Stichwort genannt. Einfach auch so mal einen kleinen Rundgang durch Ihre Werkstatt oder durch Ihr Büro. Da ist ja nicht nur der Webstuhl, da sind ja auch noch andere Sachen. Frau Kern, wie groß ist denn eigentlich Ihr Studio, Atelier, Werkstatt? Was ist da alles drin? Ich meine, der Webstuhl nimmt da sicher wahnsinnig viel Platz weg, aber es hat ja sicher auch noch andere Dinge da drin.
Ja. Es gibt Menschen, die besitzen eine Garage und es gibt Menschen, die besitzen eine Doppelgarage. Und die Grundfläche von meiner Werkstatt und von dem Haus, in dem ich auch mittlerweile wohne, ist tatsächlich ungefähr das einer Doppelgarage. Und da passt der Webstuhl gerade so rein.
In eine Garage aber, oder?
Nee, die, also so 6x6 Meter ist die Grundfläche von meinem Haus und eben im Erdgeschoss, das war so mit Ach und Krach machbar, als sämtliche Wände raus. Es gibt keine Wände mehr, nur noch diese Ebene und eine Treppe dann in die nächsten Stockwerke. Und da thront dieser Webstuhl in aller Pracht. Ich sage immer, das ist der Porsche unter den Webstühlen, weil er so massiv ist und ich ihn wirklich stramm hernehmen kann. Da sind große Kräfte am Wirken und je fester ich das Material oder strammer ich das auch aufspannen kann, desto sauberer kann ich arbeiten. Also es ist tatsächlich eigentlich eine wirkliche Freude, dort tätig zu sein. Leider gibt es noch andere Arbeiten, die mich oft genug vom Webstuhl weglocken. Weil irgendwie muss man ja auch gucken, dass man überhaupt wahrgenommen wird. Und das macht man dann eben über Öffentlichkeitsarbeit, die ja sehr viel am Schreibtisch passiert, in Verbandsarbeit. Also man trifft sich mit Kollegen und versucht rauszukriegen, wo man denn am besten präsent sein kann mit seinen Sachen. Und das nimmt mittlerweile sehr viel Raum ein, natürlich auch deswegen, weil, wie wir ja alle wissen, irgendwelche Präsenzen sehr schwer zu realisieren waren in den letzten Monaten. Aber wir sind guter Dinge, es geht wieder los. Also eine Form der Präsenz hat ja jetzt bereits begonnen. Wir sind vom Bund der Kunsthandwerker in Überlingen vertreten. Da gibt es einen wöchentlichen Wechsel. Da sind jeweils 2 bis 3 Meister ihres Fachs in den Villengärten am Bodensee präsent. Ich selber werde in der ersten Augustwoche noch einmal dort sein und werde dann meine Kassettenbandarbeiten dort präsentieren und auch ein bisschen zeigen, wie ich das herstelle. Ich mache das zum Teil auch an einem ganz simplen Webrahmen, den man quasi unter den Arm nehmen kann.
Ich wollte gerade sagen, den Großen können Sie ja nicht so wirklich mitnehmen. Vor allem wird sich das wahrscheinlich wegen einer Woche auch gar nicht lohnen. Bis der aufgebaut ist, ist die Woche wieder rum. Ja, also wäre, aber so Zeug, das baut man nicht auf und ab, das ist klar.
Ich habe eine webende Kollegin, die möchte ihren kleinen Webstuhl mitbringen. Ich hoffe, sie tut es, weil es ist wirklich unglaublich faszinierend zu sehen, wie Gewebe entsteht. Wie gesagt, diese Konstruktion. Da finde ich zum Beispiel auch viele Kinder, und zwar die Jungens, sehr interessiert, wenn die mal zu mir finden, die wirklich ganz genau wissen wollen, also ist es so für die Technik-Freaks, wie funktioniert das? Und das zu sehen, wie dann Faden für Faden ein Gewebe wächst, hat wirklich eine Faszination für sich.
Das heißt, Sie machen also auch Führungen oder sowas?
Nein, eigentlich nicht. Also tatsächlich ist es so, dass ich in so einem halb versteckt, halb öffentlichen kleinen Nebenweg in Nürtingen meine Werkstatt habe. Und ich hatte anfangs eigentlich immer den Gedanken, wie schön das wäre, die Leute würden da reinstolpern und sehen, wie ich arbeite. Es hat sich aber schnell herausgestellt, dass es eher stört und ich gut daran tue, aufzuhören mit dem Weben, wenn jemand reinkommt, weil es so schnell Fehler gibt. Und die sind für mich einfach nicht so akzeptabel.
Ja. Nee, weil Sie halt gerade gesagt haben mit Jungs oder so, und dann denke ich, naja gut, vielleicht kommt mal eine Schulklasse oder irgendwie sonst, man assoziiert da ja immer irgendwas.
Es gab schon diverse Auftritte in Museen oder so, da mache ich das dann schon gerne, aber jetzt bei mir in meiner eigenen Werkstatt, da müsste ich dann tatsächlich irgendwas drauf haben, wo ich denke, es ist auch wurscht, was passiert, also ob jetzt Fehler passieren, aber da mache ich das eigentlich in der Regel nicht. Ich habe meine Öffnungszeiten und wie gesagt, wenn jemand reinkommt und interessiert ist, dann höre ich eben auf, damit ich nicht nochmal von vorne beginnen muss.
Bleiben wir noch ganz kurz am Bodensee. Also Sie haben gesagt, Anfang August sind Sie dann eine Woche da und bringen so einen kleinen Webstuhl mit.
Einen kleinen Webrahmen, simpler geht's nicht. Das sieht eigentlich aus wie ein Bilderrahmen und hat in der Mitte so ein sogenanntes Lochschlitzblatt. An diesem Gerät verwebe ich zurzeit Kassettenbänder pur. Das ist ein irres Ergebnis. Ich weiß nicht, ob Sie Glanz lieben.
Wow, bedingt, ja. Also es kommt drauf an. Das kann schön sein, kann aber auch nicht schön sein. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Ich müsste jetzt so ein Kissen sehen. So.
Also das gibt, da entsteht ein Gewebe, das ist total leicht und luftig, und Kassettenbänder gibt es in schwarz und braun. Also das Design ist relativ begrenzt, was ich da machen kann. Ich habe jetzt als letztes gemacht einen sogenannten großen Vorhang, ungefähr 2 bis 3 Meter lange Schärpen, die tatsächlich ausgewählte Musik enthalten, Volksmusik, U-Musik in schwarz und braun, schön groß kariert. Und das sind 2 solche Scherben und man kann so sich tatsächlich einen großen Auftritt verschaffen. Also das ist tatsächlich dann eher ein künstlerisches Objekt und gibt, aber macht wirklich richtig was her.
Ja, was mir jetzt gerade einfällt, weil ich eigentlich gern mit so Tönen und ungewöhnlichen Sachen experimentiere. Ich komme mal vorbei, wissen Sie was? Und dann nehme ich einen Tonkopf mit vom Tonbandgerät und verstärke und dann taste ich das mal ab.
Also da sind Sie jetzt nicht der Erste, der den Vorschlag schon gemacht hat, aber ausprobiert haben wir es noch nicht.
Jetzt denke ich, jetzt habe ich einen neuen Vorschlag.
Ja, weil tatsächlich, ich versuche die Arbeiten, die ich mache, schon anhand den Inhalten ein bisschen zu designen. Es gibt ein ganz großes Kissen, das heißt der große Absacker, da sind tatsächlich versammelt Vorträge über Humanressourcen. Das war eine Fortbildungsmaßnahme, die zu mir gefunden hat. Und ich habe einen Hocker überzogen mit alpenländischer Volksmusik und der Hocker ist eben mit solchen gedrechselten Füßen. Ich habe jetzt gerade ein großes Kissen im Buchformat. Da sind Hörbücher drin, Theodor Fontane, Kleist und solche Sachen. Also ich versuche tatsächlich, das, was ich da gestalte, anhand von den Inhalten, die auf den Bändern sind, auch ein bisschen noch sichtbar zu halten.
Ich meine, das ist halt deswegen klar, das wird man jetzt in dem Sinne gar nicht mehr wirklich abhören können, aber es geben sich ja dann neue Strukturen, wenn ich jetzt zum Beispiel diagonal drüber fahren würde und solche Dinge. Also da gäbe es schon eine ganze Reihe von klanglichen Experimenten damit machen könnte. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Sie haben Kassetten verwoben und ich gehe aber mit einem normalen Tonkopf drüber, der ja viel breiter ist, dann höre ich ja vielleicht 2, 3 Kassettenspuren gleichzeitig und dann auch unterschiedliche Geschwindigkeit. Und jetzt ist ja dieses französische Wort, oder man kann es französisch aussprechen, Entrepreneur. Frau Kern, was ist das?
Der Entrepreneur, das ist der Künstler, der sich aufreibt zwischen seiner künstlerischen Mission, seinem Idealismus und all den Dingen, die sich auf dem Schreibtisch türmen. Angefangen bei der Steuererklärung bis zur Kalkulation, das Selbstmanagement, und eben diese ganze Selbstvermarktung.
Wobei ich jetzt eigentlich die Selbstvermarktung noch das Interessanteste finde. Also mal Steuererklärung macht nicht wirklich Spaß. Muss halt sein. Also bei Ihnen, wenn Sie freiberuflich sind, klar, muss man es machen.
Ja, also Selbstvermarktung, Eigentlich habe ich früher gedacht, meine Arbeiten sprechen doch für sich selber. Ich muss gar nichts machen. Die sind einfach gut, die hängen da, die stehen rum. Je nachdem, was es ist, ob es eine Wandarbeit ist oder jetzt irgendein Gebrauchsgegenstand wie Kissen. Ich liebe Kissen. Ist aber nicht so. Also man ist tatsächlich gezwungen, selber richtig Strategien zu entwickeln, Worte zu finden, um die eigenen Objekte und Produkte passend zu benennen, um sie überhaupt an den Mann oder die Frau zu bringen. Ein Problem im Moment war natürlich, dass wir nirgends präsent sein konnten und unsere Werkstätten gar nicht geöffnet haben konnten. Das ist zum Glück vorbei. Aber im Zuge dessen habe ich gedacht, na schön, probiere ich es mal mit einem Webshop, so wie es alle machen. Das kriegt man irgendwie hin, habe ich auch geschafft. Das große Problem allerdings ist, sie kriegen über so ein Bild, über den Bildschirm einfach nicht transportiert, was das für eine Haptik hat und für eine grundsätzliche Ausstrahlung. Da können Sie noch so gut fotografieren. Auch das habe ich mir mittlerweile angeeignet. Fotostudio, Lampen, Photoshop und so weiter. Es kommt einfach nichts über eine echte Begegnung mit den Objekten, mit der Ware. Und jetzt, eben wie gesagt, geht es ja endlich wieder los. Ich habe sogar im Juli eine Einzelausstellung in der Galerie GEDOC. Komplett mit meinem Kassettenbandgeweben.
Wo ist die?
Die Galerie GEDOC ist in Stuttgart, im Stuttgarter Westen, Höllerlinstraße. Kann man alles auf meiner Homepage nachlesen. www.haus-4.de.
Also die Ziffer dann. Ja.
Genau. Ich habe die Hausnummer 4 und die hat mir damals der Grafiker empfohlen auszuschreiben. Mhm. Seitdem heiße ich haus-vier.de. Wie gesagt, Einzelausstellung, Galerie GEDOC. Es ist ein ganz kurzer Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag, 22. bis 26. Juli. Und am 23. Juli, da machen wir tatsächlich eine Konzertperformance. Und da sollen meine Objekte auch ihren Sound, der ihnen noch verblieben ist, der wird dann noch zur Geltung gebracht. Wir sind zu dritt. Ich habe die Tänzerin Sawako Nunotani, den Musiker Oliver Prechtl und ich, also wir drei werden da versuchen, performativ diesen Speicherelementen, die ich da transformiert habe, in andere Formate, noch so ganz andere Seiten zu entlocken.
Ja, da bin ich jetzt aber wirklich gespannt, was Sie da machen. Ob Sie da tatsächlich, wie ich es gerade vorher so gemeint habe, auch mit dem Tonkopf drüber gehen. Naja, okay, machen wir mal sehen. Will man ja nicht verraten alles.
Ja, das könnte sein, dass wir am Ende zu 14 sind. Sie werden sehen, falls Sie vorbeikommen. Ja, okay. Wenn Sie jetzt da so mit neuen Ideen kommen. Also tatsächlich mit dem Tonkopf haben wir bisher noch nicht gearbeitet. Aber es gibt so allerhand Ideen. Wir sammeln im Moment Schnipsel sozusagen, die dann zusammengesetzt werden zu einem Kurzkonzert. Das Ganze wird nämlich gefördert vom Stuttgarter Kollektiv für aktuelle Musik und die machen so eine Reihe im Rahmen von Kurz. Das findet, ich glaube, das hat schon begonnen und so eins nach dem anderen bis in den Sommer hinein gibt es so kleine, punktuell an unterschiedlichen Orten in Stuttgart Dinge, die sich mit moderner, eben aktueller Musik beschäftigen.
Also das kriegt man alles gar nicht so mit, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich beschäftige mich zwar ein bisschen mit Experimentalmusik und da guckt man, aber es ist einfach eine sehr spezielle Nische, sehr speziell.
Szene eben, ja, genau. Ja. Und die Szene, wie es halt immer so ist, die ist sehr mit ihren Produktionen beschäftigt und woran es meistens hapert, ist eben die Öffentlichkeitsarbeit. Die kommt leider oft genug zu kurz. Wir sind aber schon froh, dass wir überhaupt Fördergelder generieren konnten, jetzt auch für diese Konzertperformance. Und es nimmt aber mittlerweile tatsächlich zu, dass man auch Fördergelder bekommt, um zum Beispiel Videoaufnahmen zu machen. Vielleicht sollte man sogar die Öffentlichkeitsarbeit gefördert bekommen. Das wäre eigentlich ein ganz schön guter Gedanke.
Ja. Ja, auf dem Spickzettel oder vielmehr auf der Ankündigung, da steht ja, parallel experimentiert sie mit Formen der Kunstvermittlung und Vermarktung im digitalen Bereich.
Ja, ist das spannend. Also mir ist es tatsächlich eine Herzensangelegenheit, meine Erfahrungen mit der Kunst einfach weiterzugeben und auch Menschen dazu zu kriegen, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Das ist für mich einfach Seelennahrung. Und in diesem Zusammenhang, ich habe relativ spät ein Studium begonnen und auch abgeschlossen, Kultur- und Medienmanagement. Da gab es einfach mal die Aufgabe, ein Unternehmen zu gründen. Ja, was mache ich denn, wenn ich Kunst vermitteln will und auch noch unternehmerisch tätig sein möchte? Ich habe einen jungen Künstlerkollegen gefunden, der gesagt hat, weißt du, das Allerbeste, was es gibt in der Kunst, ist das Gespräch mit einem Künstler. Der erzählt dir ganz genau, was sein Anliegen ist, der kann dir alles dazu sagen und das bereichert die Leute so sehr, das versuchen wir zu vermarkten. Wir haben begonnen, das Künstlergespräch in Videos aufzunehmen. Unsere Firma, fiktive Firma, heißt Kunststream. Die gibt es übrigens immer noch, auch als Homepage. Kunststream, also von Kunst und Streamen zusammengesteckt.com. Da kann man sehen, wie unsere Versuche, ein Künstlergespräch per Video zu machen, ausgesehen haben. Mit dieser Idee sind wir in der Start-up-Szene in einem Förderprogramm gelandet und waren an der Hochschule der Medien. Und da hat sich die Idee aber ganz schnell weiterentwickelt, auch wegentwickelt, weil klar war, das lässt sich nicht vermarkten, wir können das unmöglich finanzieren. Ergo, ein bisschen umgemodelt, was könnte auch spannend sein, ein digitaler Kunstführer. Und was macht man heutzutage, wenn man etwas Digitales erfindet? Man versucht sich an einer App, also die Kunststream-App. Aha. Die haben wir tatsächlich in Angriff genommen. Uns fehlte ein Programmierer. Daraufhin haben wir Crowdfunding versucht und auch schon so einen kleinen Prototyp gestartet. Ja, wie auch immer, also so verschiedene Klimmzüge gemacht und uns auch beraten lassen, Jahrespläne und Kalkulationen, Liquiditätspläne und so weiter. Kurz, es ist nichts draus geworden. Mein Kollege sagt, Mann, haben wir ein Glück gehabt, weil was ist passiert? Es kam Corona. Wir hätten auf dieser App eigentlich immer nur geschlossen kommunizieren können, weil sämtliche Galerien und Museen ja überhaupt nicht mehr geöffnet haben konnten. Der Grundgedanke war eine App wie Google Maps, auf der man einfach sieht, aha, ich bin heute in Ulm, es ist ungefähr 16.45 Uhr, ich bin hier, in welcher Ecke, in Reichweite, ich habe noch 10 Minuten Zeit, könnte ich mir jetzt noch ein bisschen Kunst zu Gemüte führen. Mhm. Statt der Kaffeele.
Ah, ja. Und Sie wollen nachher noch Kunst.
Also ich habe jetzt hier im Vorbeilaufen, ich habe mich tatsächlich auch im Vorfeld gar nicht informiert. Mir geht es mittlerweile so, dass ich denke, immer brav eins nach dem anderen, nicht zu viele Sachen vermischen. Aber womöglich hätte ich diese App genutzt, wenn es sie denn je gäbe. Und hätte gedacht, ja, mit der halben Stunde, es ist noch nicht 18 Uhr, in der Regel haben Galerien oder Museen so lange ja geöffnet, könnte ich mir noch irgendeinen Stellung Kunst anschauen.
Ja, also so rein theoretisch, hier um die Ecke, Museum für Brotkunst heißt das, glaube ich, jetzt früher ist Brotmuseum, dann da vorne noch das Ulmer Museum und die Sammlung Weishaupt. Ja, also kann man schon hin.
Klingt doch spannend. Ja. Also,
vielleicht ist das Kaffee beim Weißhaupt sogar offen, dann können wir den Kaffee da trinken. Ich muss dann überlaufen nachher.
Ja, ist. Also das war eine von diesen Versuchen, Experimenten. Tatsächlich habe ich selbstverständlich auch versucht, die sozialen Medien zu nutzen, um die Kunst näher an den Mensch zu bringen. Und da bieten sich ja so verschiedene Plattformen an, wie Instagram. Das ist jetzt mein Lieblingsumgang eigentlich. Aber man muss sagen, es geht einfach eben, wie gesagt, nichts über den Besuch einer konkreten Ausstellung. Und am allerbesten ist, man stolpert über den Künstler oder die Künstlerin selber und lässt sich was zu den Arbeiten erzählen.
Ja klar, bei solchen so Kunstwerken und klar, bei Ihnen ist es ja auch nicht nur zweidimensional. Es hat ja ein Kissen oder sowas, es hat ja was Räumliches. Ich meine, selbst mit einer Virtual Reality Brille kriege ich das nicht richtig hin. Man muss den Glanz sehen. Das sind diese Qualitäten kriegt man einfach gar nicht. Ja? Und da kann ich drum rumlaufen und dann, wenn ich den so drehe, dann reflektiert es vielleicht anders. Also das sind so Sachen. Ich sage mal, ich kaufe ja im Moment mal, also abgesehen davon mit der Schuhgröße, selbst wenn ich meine Schuhgröße richtig wissen würde, ich kaufe doch meine Schuhe jetzt nicht online. Die möchte ich sehen. Das Leder, das möchte ich vielleicht auch riechen oder die Struktur, das sehe ich doch am Internet nicht.
Das doch. Ja, da kommt mir doch glatt so eine Idee, wie wäre das mit so einem Kunstversand. Sie kriegen ein Stückchen Kunst, bestellen sich das und hängen sich das 2 Wochen in ihr Wohnzimmer und dann kommt die Rückversendung, so ähnlich wie bei den Schuhen, die nicht passen. Aber das wäre vielleicht eine Alternative, wie man Kunst auch unter die Leute bringen kann.
Ist ja, aber nicht aber ganz, der Stress, ja. Und dann kriegt man es zurück und dann ist vielleicht nicht mehr so, wie man es möchte. Ist vielleicht was doch ein Tomatenflecke drauf oder irgendwas.
Ja, so ist es. Also deswegen bin ich ganz froh, dass wirklich jetzt die Zeit der Begegnungen wieder zu beginnen scheint. Ich bin auch unter anderem nämlich sowieso unterwegs in spartenübergreifend in der Tanzszene und da gibt's jetzt im Mitte Juli, 15., 16., 17. Juli im Stuttgarter Figurentheater ein Projekt, das nennt sich Night of Experiment Dreaming, das ich mit meiner Tanzkollegin, ich assistiere dort, realisiere und dort wird Tanz mit Videopainting und Lichtkunst verbunden. Also das sind dann auch solche Sachen aus dem Bereich Experiment und im Spatten übergreifend, wo einfach die Begegnung ganz wichtig ist, weil uns ist völlig klar, das lässt sich nicht mal in einem Video aufnehmen und wiedergeben.
Nee, das ist klar. Wie lange sind Sie bei diesem Projekt schon beschäftigt?
Also das ist jetzt das dritte in einer Reihe. Das erste habe ich noch nicht begleitet, aber ich glaube 2016 oder 2017 hat sie ihr zweites Teil mit meiner Hilfe realisiert. Das war noch in Nürtingen. Wir durften dann wandern damit. Das hieß Night of Experiment Colors. Damit waren wir dann in Waiblingen, im Schwanen und sollten eigentlich auch im Kammertheater auftreten. Das wird jetzt im Herbst nachgeholt. Also das ist jetzt nochmal eine andere Zusammensetzung gewesen. Da haben wir eine Bildhauerin noch mit im Team gehabt. Das sind immer so leicht veränderte Teamzusammensetzung und je nachdem entstehen dann da wirklich ganz spannende Bilder. Ich kann es eigentlich schlecht beschreiben. Sie müssen einfach kommen.
Ja, das ist schon klar. Jetzt konkret bei dem Projekt, an dem Sie jetzt gerade arbeiten, wie viele Tage, Stunden, Wochen haben Sie da schon reingesteckt jetzt?
Sind Sie jetzt bei dem Tanztheater?
Nee, oder ja, bei doch bei dem Tanztheater jetzt. Also ja, das jetzt da, von dem Sie jetzt gerade geredet
haben. Ja, das ist jetzt so eine größere Produktion. Da haben wir, nachdem die Fördergeldzusagen kamen, im Februar beginnen können. Ich habe jetzt eine sehr intensive Zeit im Moment, projektbegleitend. Und man kann es schon auch in Stunden benennen, die, ja, immer mehr sind, als man veranschlagt hat. So ist es eben. Jetzt durften wir wieder einen Beamer organisieren. Der ist wirklich perfekt für dieses Videopainting, was unerwartet uns zugeflogen ist. Ja, in Stunden benennen kann ich es schlecht, aber wenn ich jetzt so mal im Vergleich, wie viel Textil am Webstuhl oder selber produzierend mit dem anderen bin, dann bin ich vielleicht so Drittel, Drittel, Drittel unterwegs. Ein Drittel am Webstuhl, ein Drittel mit so Fremdproduktionen wie mit meiner Tanzkollegin und dann noch ein Drittel diese ganzen Verbands- und Gruppen- und Vereinsarbeiten, wo wir versuchen, einfach ein besseres Standing zu bekommen.
Frau Kern, hinter mir hängt eine riesige Uhr und die sagt mir, dass jetzt gleich zu Ende ist. Deshalb meine übliche Frage, was habe ich vergessen zu fragen, beziehungsweise was wollen Sie jetzt noch loswerden?
Ah ja, also die Adresse von meiner Homepage habe ich Ihnen ja schon genannt. haus-4vier.de. Und ganz toll wäre es, wenn Sie bei mir den Newsletter abonnieren. Sie kriegen regelmäßig im Monat einen und da sind Sie dann immer auf dem Laufenden, wo ich gerade experimentell oder nicht so experimentell unterwegs bin.
Okay, Frau Kern, dann ganz herzlichen Dank. Es war eine sehr kurzweilige, vor allem für mich auch spannende, anregende Geschichte. Sie haben es ja gemerkt, bei mir hat es regelrecht gerattert, weil dann sprudelt es immer. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg bei Ihrer Arbeit als Entrepreneur.
Ja. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, das war die Plattform mit Rudi Arnold. Tschüss, macht's gut, bye bye.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.